Es begrüßt Sie Annette Riedel zu einem Tacheles mit Luisa Neubauer, Geographiestudentin und eine der Initiatorinnen der wöchentlichen Schülerstreiks Fridays for Future. Mit diesen Streiks wollen Schüler, Studenten, Auszubildende Druck aufbauen auf die politisch Verantwortlichen, um sie zu einer besseren Klimapolitik zu bewegen. Da schlägt ihnen viel Sympathie entgegen. Aber nicht nur. Ich habe zum Beispiel bei Twitter folgenden Satz gefunden: Diese Klimastreiks sind infantiler Aktivismus für infantile Leute. Haben Sie diese Art von Reaktion erwartet?
Ich glaube, wenn man sich in der Art und Weise, wie wir das tun, so öffentlich äußert, ganz bewusst auch vielleicht wunde Punkte anspricht, dann muss man wahrscheinlich damit rechnen. Das gehört dazu. Und die Kritik zumindest, die uns entgegenkommt, ist ja auch legitim. Das gehört bei einer Debatte, die wir ja auch ganz bewusst anstoßen wollen, wirklich dazu.
Ist aber zum Teil auch unter der Gürtellinie.
Also absolut.
Ist ja nicht alles nur inhaltliche Kritik. Wie geht man damit um?
Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu differenzieren zwischen Hass und Kritik. Letzteres, wie gesagt, hat eine absolute Legitimität in diesem Kontext. Mit Hass ist es anders. Das sind Hate-Kommentare, die praktisch unter anderen Themen genauso stehen könnten, die sich ganz wenig auf Inhalt und wirklich auf Nebensächliches und Unergiebiges beziehen. Da probiere ich nicht, mich so viel mit zu beschäftigen. Praktischerweise habe ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit dafür. Das heißt, ich verwende jetzt nicht meine Energie dazu, mir Hasskommentare auf Twitter durchzulesen. Aber sie sind da und ganz ausschalten kann ich das natürlich nicht.
Seit Wochen laufen diese Schülerstreiks jetzt in diversen deutschen Städten. Gestreikt wird ganz konkret für einen schnelleren Ausstieg in Deutschland aus der Kohle. Das ist auf alle Fälle öffentlichkeitswirksam. Sie werden gehört. Sie machen Interviews wie dieses. Sie sind beim Bundeswirtschaftsminister gewesen. Es gibt Vertreter, die in Talkshows auftauchen. Also öffentlichkeitswirksam ist es auf alle Fälle. Ist das schon mehr, als Sie geglaubt haben, was man erreichen kann? Also wenigstens mal gehört zu werden?
Also vielleicht kurz zum ersten Punkt. Wir streiken ganz bewusst für einen schnellen Kohleausstieg bis 2030. Wir streiken aber grundsätzlich auch für eine Politik, die sich der Klimakrise annimmt. Also das geht weiter als ein Kohleausstieg. Ich glaube, eine Bewegung wie uns gab es ja in dem Sinne noch nicht. Deswegen ist es ganz schwer, irgendwie Erwartungen an das zu stellen, was wir gerade erreichen können und was wir erreicht haben.
Aber man wirft sich ja in sowas nicht rein, ohne dass man nicht eine bestimmte Zielvorstellung hat.
Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die schon auch positiv überrascht ist, wie viel wir an medialer Aufmerksamkeit bekommen. Gleichzeitig aber natürlich auch, wie ernüchternd es ist, wie wenig politische Antworten wir bekommen.
Also Sie werden gehört, aber Sie haben das Gefühl, so richtig bewegen tun Sie momentan jedenfalls noch nicht.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Auf der einen Seite bewegen wir natürlich ganz viel in unserer Generation. Wir mobilisieren gerade so viele junge Menschen, wie das praktisch niemand vor uns gemacht hat in diesem Format. Das heißt, wir politisieren gerade eine ganze Generation. Das sind auch alles irgendwann mal zukünftige Wählerinnen und Wähler. Wir bringen das Thema irgendwie auf die Abendbrotstische, aber auch in die Klassenzimmer und in die Rathäuser. Das ist sicherlich ein Erfolg an sich. Menschen setzen sich mit einer Klimakrise auseinander und zum ersten Mal erleben wir dabei auch eine ganz lebhafte Generationendebatte. Und das ist ganz wichtig. Das bringt aber natürlich fürs Klima überhaupt nichts. Das heißt, was gerade in der Atmosphäre los ist, was mit unserem Ökosystem passiert, ist praktisch nicht betroffen von diesen lebhaften Debatten, die wir hier so gerne führen. Und das, denke ich, das ist sicherlich zwei Dinge, die man auseinanderhalten müsste. Gesellschaftlich viel erreicht bisher, medial auch, klimaphysikalisch praktisch nichts.
Die Politiker nehmen Sie ernst oder tun so, als ob sie sie ernst nehmen, weil sie dadurch, dass es eine Bewegung ist, künftige Wähler, vielleicht auch schon aktuell Wählende, kommen sie nicht an ihnen vorbei, aber die werden ja kaum die Politik für sie ändern.
Ich kann ehrlich gesagt mit der Frage gar nicht so viel anfangen. Ehrlich gesagt, ob wir jetzt ernst genommen werden oder die Tür fällt zu, die Politik muss handeln. Aus Eigeninteresse oder weil sie jetzt auf uns hören, das ist ja zweitrangig. Präsident Macron hat sich letzte Woche 2 Stunden Zeit genommen für uns, um ins Gespräch zu kommen. Das, finde ich, ist schon mal ein starkes Zeichen auf jeden Fall. Das war ohne Presse ein relativ ergiebiges Gespräch vielleicht.
Waren Sie mit dabei?
Genau, ich war mit dabei. Das sind, denke ich, schon gute Zeichen, dass Menschen zumindest Interesse haben, uns mal zuzuhören. Aber ja, ob die jetzt die Politik ändern, da braucht es natürlich deutlich nicht mehr.
Du sollst in 2 Wochen einen weltweiten Streik geben, also weit über Deutschland hinaus. Es gibt diese Streiks ja schon in den USA, in Großbritannien, in Japan, in Belgien sowieso schon länger. Gibt es da sowas wie einen gemeinsamen Nenner, der sich finden lässt? Denn der Kohleausstieg ist ja nun doch ein speziell deutsches Thema.
Grundsätzlich ja, gemeinsamer Nenner, das ist auf jeden Fall diese Generationenfrage, die wir aufwerfen. Wir reißen ganz bewusst Konfliktlinien an Generationen auf und sagen, alte Generationen sorgen gerade dafür, dass unsere Zukunft verbaut wird, und das vereint enorm und das überwindet Ländergrenzen und das bringt uns international sehr zusammen. Die Frage vom Kohleausstieg ist ja auf einer Metaebene eigentlich eine andere. Das ist ja eher die Frage, wo ist der politische Wille, sich unserer Zukunft anzunehmen? In Deutschland manifestiert sich das am Kohleausstieg, in anderen Ländern in anderen Fragen. Das ist aber fast zweitrangig für die globale Vernetzung.
Nun ist es ja so, wenn man eine einfache Botschaft hat, nenne ich jetzt mal eine einfache Botschaft, früher raus aus der Kohle, nicht 2035 frühestens und 2038 spätestens, sondern 2030. Dahinter können sich viele versammeln. Aber wenn es sich darauf reduziert, bleibt man dann ja an einer Ecke hängen. Und das ist eben die Frage, müssen Sie weitergehen? Es gibt ja andere politisch wichtige Entscheidungen, die zu fällen sind in Sachen Klima.
Genau, das machen wir auch. Also wir haben uns am 25. Januar, das stimmt, ganz bewusst auf die Kohlekommission fokussiert. Das war ein tagesaktuelles Thema. Ich war ja auch mit in der Kohlekommission und habe da gesprochen. Das war absolut sinnvoll, das in dem Augenblick zu thematisieren. Jetzt im März werden wir ganz bewusst die Verkehrskommission bestreiken, denn die Takt ja im März, der Verkehrssektor ist eine riesengroße Emissionsquelle für Deutschland. Die selbst gesteckten Ziele von Deutschland, das bis 2030 auf bis zu 42% zu reduzieren, sind in weiter Ferne. Und wir fordern zum Beispiel jetzt im Rahmen dieser Streiks im März ganz konkret Aktionen im Verkehrssektor.
Das heißt aber auch, dass in den verschiedenen Ländern verschiedene Forderungen im Mittelpunkt stehen, wenn es weltweit organisiert werden soll.
Grundsätzlich geht es global ja um die Frage von Politik, bitte wacht auf, nehmt euch der Klimakrise an. Das gab es so noch nie und dafür braucht es auch Maßnahmen, die es bisher noch nicht so gegeben hat. Und natürlich gibt es aber pro Land Unterschiede in der Art und Weise, was da bestreikt wird, was gefordert wird. Das ist ja auch nur sinnvoll.
Raus aus der Kohle so schnell wie möglich. Jetzt gibt es Kritiker dieser Forderung, die sagen, wenn wir jetzt überstürzt rausgehen aus der Kohle, dann bedeutet das, dass wir die Wirtschaft schwächen. Und mit einer schwachen Wirtschaft kann man letztendlich keine Politik machen, auch keine Klimapolitik.
Naja, das ist ja eine paradoxe Argumentation. Weil je schneller wir aus der Kohle aussteigen, desto weniger teuer zum Beispiel werden auch die Maßnahmen, die wir sonst ergreifen müssen. Gleichzeitig ist die Frage von dem deutschen Kohleausstieg ja auch eine internationale Frage. Wir stehen in enormer globaler Verantwortung. Das heißt, kurzfristige Schwächung der deutschen Wirtschaft müssen ja ins Verhältnis gesetzt werden zu Milliarden Menschen, die auch darauf warten, dass Länder wie Deutschland, sehr, sehr reiche Länder, sehr wirtschaftlich erfolgreiche Länder, anfangen, echte Maßnahmen durchzusetzen.
Schnellerer Ausstieg heißt aber auch, dass man natürlich die erneuerbaren Energien schneller hochfahren muss. Und das führt dazu, dass Energie zumindest für eine gewisse Zeit teurer wird. Trifft in erster Linie diejenigen Menschen, die nicht gut betucht sind. Das ist Ihnen schon bewusst?
Das ist uns natürlich bewusst. Wir sind die allerersten, die sagen, jeder Kohleausstieg, jede Maßnahme muss gerecht sein und darf halt nicht die Menschen treffen, die ohnehin schon weniger gut situiert sind.
Aber wie soll das gehen, wenn beispielsweise Energie, was ja wirklich ein elementares Element von Leben ist, teurer wird?
Wir erleben gerade, dass der Sektor, der mit am meisten subventioniert wird in Deutschland, der fossile Energiensektor ist. Also da müssen wir uns natürlich auch politisch überlegen, in welcher Art und Weise werden denn gerade die klimaschädlichen Industrien gerade staatlich gefördert und wie kann das gerecht umgeschichtet werden oder verteilt werden, sodass zum Beispiel ein teurerer Energiepreis nicht zulasten weniger reicher Menschen fällt.
Und die müssen die Antworten nicht geben, aber die Frage steht natürlich im Raum, wie kann man das machen?
Genau, dafür gibt es Menschen, das ist deren Job, das rauszufinden. Die wurden dafür gewählt. Und was wir am Ende des Tages einfach fordern, ist, dass Menschen ihren Job machen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, das Thema Generationenkonflikt. Ist dieses Thema Klima auch im Kern ein Generationenkonflikt? Die Älteren, die sagen, buchstäblich nach uns die Sintflut. Und die Jüngeren, die sagen, hey, wenn ihr jetzt nicht handelt, verspielt ihr letztendlich unsere Zukunft.
Ich glaube, es muss kein Generationenkonflikt sein. Idealerweise hätten wir alle so viel moralisches Verständnis, dass wir das Gefühl haben, wir würden gerne den Planeten beschützen. Wir wollen alle gerne auf einem intakten Planeten leben und den Planeten so verlassen, wie wir ihn gerne vorfinden würden. Das würde ja schon reichen. Nur wir erleben gerade, dass das nicht funktioniert. Und deswegen machen wir diese Generationenkonflikte auf.
Vielleicht funktioniert es auch deshalb nicht, weil es natürlich für die ältere Generation bedeutet, nicht nur tolle politische Forderungen aufzustellen, sondern auch Verhalten zu ändern. Verhalten, die sich vielleicht in Jahrzehnten eingespielt haben. Also von der älteren Generation wird letztendlich Verzicht erwartet.
Ich muss bei dem Begriff Verzicht schmunzeln. Ich habe letztens im Gespräch mit Mujib Latif darüber gesprochen und der sagt dann sowas wie, das macht mich wahnsinnig, dass man von Verzicht spricht. Es ist doch großartig, wenn wir den Planeten einfach schützen können. Es ist mehr ein Nichtstun, ein Unterlassen der Klimazerstörung.
Ja, das sind Worte. Tatsächlich bedeutet es ganz aktiv, dass man bestimmte Dinge
weniger tut. Zum Beispiel Fleisch essen. Ich glaube, vielleicht, um nochmal auf die Frage von der Kritik zurückzukommen, über die wir am Anfang gesprochen haben, diese Verzichtangst, dieser Kontrollverlust, der da gefürchtet wird, ist ein Faktor, der für ganz viel Kritik und Hass gegenüber uns sorgt, dass Menschen mit Klimaschutz als erstes assoziieren, ich muss zurückstecken. Wir werden uns langfristig Gedanken machen müssen, wie wir wirtschaften, leben, wohnen können, ohne andauernd den Planeten gegen die Wand zu fahren oder immer weiter gegen die Wand zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Und das ist für alle Menschen in irgendeiner Form verbunden mit Veränderung im persönlichen Leben, im Alltag. Gleichzeitig kann das uns nicht hindern, weil wir haben effektiv keine andere Wahl. Und im Idealfall strengen wir uns jetzt alle an, steigen ein in eine gemeinsame Debatte über die Art und Weise, wie wir auf dem Planeten leben möchten und welche Zukunft wir gestalten können und probieren, diese Debatte so offen und so gerecht zu gestalten, dass Menschen, die jetzt gerade befürchten, sie können damit nicht umgehen, gehört werden.
Knüpft direkt daran an meine nächste Frage. Was darf eine Klimaaktivistin tun, was darf sie nicht tun, damit man ihr nicht Unglaubwürdigkeit vorwerfen kann? Schließt auch an die persönlichen Vorwürfe an. Ne? Sie reisen natürlich auch gern, logisch. Muss man vegan sein, damit man ernst genommen wird? Darf man eigentlich nur in einem kleinen Wohnraum leben, weil das ja sonst auch wieder eine Frage von Energieverbrauch ist? Wie weit muss man sich ständig auch selber an dem, was man sagt, messen und messen lassen?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, zum einen Menschen, die mir vorwerfen, ich würde zum Beispiel, weiß ich nicht, unverantwortlich reisen, denen würde ich doch mal empfehlen, zu einem von unseren Streiks zu kommen und noch mal genau zuzuhören, was wir eigentlich fordern. Abgesehen davon, dass viele von den Vorwürfen nicht stimmen, die da in den Raum gestellt werden, zum Beispiel zu meinen Flugreisen, was wir erfordern, ist essentiell eine strukturelle Veränderung, Rahmenbedingungen von der politischen Seite, die es Menschen ermöglichen, klimafreundlich zu leben. Was ich nicht tue, ist, Menschen verbieten zu wollen, zum Beispiel zu fliegen, obwohl ich natürlich alle von uns ermutige, zu hinterfragen, wie oft man fliegen muss, genauso wie ich das bei mir selbst tue und im Zweifelsfall die Flüge zu kompensieren. Ich glaube aber, die Debatte, die wir gerade führen, zu wer darf eigentlich noch Klimaschützerin sein und wer nicht, ist eine Stellvertreterdebatte.
Stellvertretend für was?
Stellvertretend für die eigentlichen Fragen, die wir uns stellen müssen, nämlich wie können wir schnell Rahmenbedingungen schaffen, die es praktisch verhindern, dass es auf einmal eine Frage ist von Privileg und von Geldbörse, ob ich es mir leisten kann, das Klima zu schützen.
Aber die Politik kann natürlich, und das ist ihr Job, da haben Sie völlig recht, Strukturen schaffen, über Gesetze, über Verordnungen und Ähnliches, aber sie ausfüllen, sie leben müssen Menschen wie Sie und ich und der Rest.
Ja und nein. Was diese Individualisierung des Klimaschutzes, die wir gerade irgendwie auch ganz viel thematisieren, wie Sie jetzt gerade auch hier im Gespräch, finde ich persönlich ganz kritisch, weil was wir erleben ist, dass wir so neoliberale Strukturen in den Klimaschutz einfädeln. Es geht um dich und dein persönliches Verhalten. Es geht darum, was kannst du machen, was kannst du dir leisten, kannst du dir leisten, mit der Bahn zu fahren und nicht zu fliegen, was oft absurderweise teurer ist. Kannst du es dir leisten, nicht den Planeten zu zerstören? Es geht ganz viel darum, was habe ich persönlich getan und dann das Wohlfühlmoment von wegen, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt bin ich fein raus. Und so funktioniert ja die Klimakrise nicht. Das heißt, was wir brauchen, ist eigentlich eine Debatte weg davon, was kannst du dir gerade leisten, hin zu, ja, was für eine Gesellschaft wollen wir gestalten. Dafür brauchen wir ganz, ganz viele politische Maßnahmen, die es dann Menschen leichter machen, attraktiver machen, selbst das persönliche Verhalten zu ändern.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Tacheles. Zu Gast ist die Studentin Luisa Neubauer. eine der Initiatorinnen der Freitagsstreiks von Schülern, Studenten und Auszubildenden in Deutschland für einen schnellen Ausstieg aus der Kohle. Ich kann sie da trotzdem noch nicht ganz rauslassen aus der Diskussion. Man weiß ja, dass gerade in den grünen alternativen Milieus, die sehr viel Sympathie für ihre Botschaft haben und ihrer Bewegung, die sehr für erneuerbare Energien sind, sehr für Klimaschutz sind, dass da ganz besonders viel von Ressourcen verbraucht wird. Also das sind oft diejenigen Milieus, die es sich leisten können, große Wohnungen zu haben, die es sich leisten können, viel in die Ferne zu reisen. Und der Vorwurf ist natürlich nicht ohne Berechtigung, auch wenn man das ernst nimmt, was Sie gerade gesagt haben, dass da viel Wasser gepredigt wird und Wein getrunken wird.
Auch da wieder ja und nein. Was wir predigen oder was ich zum Beispiel predige, das ist ein komisches Wort, was ich zum Beispiel erzähle, wenn ich Reden halte bei unseren Streiks, ist nicht, Leute, fühlt euch schlecht, wenn ihr fliegt, und wenn ihr fliegt, seid ihr ein schlechter Mensch. Sondern ich stelle die Frage, warum besteuern wir nicht Kerosin? Wieso ist es so günstig, innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa zu fliegen? Wieso ist es attraktiver, bequemer, intuitiver, das Flugzeug zu nehmen als die Bahn? Wieso können wir öffentlichen Nahverkehr nicht so gestalten, dass Menschen einfach von selbst ihr Auto stehen lassen? Das sind die Fragen, die ich und viele andere aufwerfen.
Also Sie wollen nicht sozusagen zum 11. Gebot erheben, du sollst nicht fliegen, sondern Sie wollen Fliegen teurer machen. Kerosinabgabe, CO2-Steuer, was auch immer da angedacht ist. Aber auch da ist natürlich wieder der Punkt und die Gefahr, dass man sagt, pff, die Leute, die viel verdienen, denen ist das wurscht, dann zahlen die halt mehr. Es sind diejenigen, die sich momentan aufgrund beispielsweise von Billigflügen Reisen leisten können, die in früheren Jahrzehnten nicht möglich waren, die davon betroffen würden.
Absolut, deswegen müssen ja auch Anreize und Verbote absolut im Gleichgewicht stehen. Das heißt, wieso gibt es nicht die Möglichkeit, dass Menschen mit geringem Einkommen eine vergünstigte Bahncard bekommen? Da gibt es Mittel und Wege, zumindest innerhalb von Europa, durchaus auch Mobilität gerecht zu denken. Was Sie gerade angesprochen haben, was ich einen sehr spannenden Aspekt finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass Menschen aus irgendwie so einem links-grünen Milieu oft einen größeren CO2-Fußabdruck haben als aus anderen Milieus. Und das ist ja auf einer anderen Ebene eher die Frage von, wieso ist Klimaschutz und Bildung so eng vernetzt? Im Endeffekt erleben wir, dass wer sich fürs Klima schützt, in irgendeiner Form oft privilegiert ist, ob es das Einkommen ist oder ob es irgendwie das sozial-ökonomische Umfeld ist.
Da gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und den Vorstellungen, dass Klimaschutz wichtig, richtig und gut ist. Und gleichzeitig sind es aber genau die, die gebildet sind und diese Einstellung haben, die einen größeren Abdruck von CO2 durch ihr Leben und ihre Lebensführung hinterlassen als die anderen, die vielleicht nicht so viel darum wissen.
Also was das ja im Endeffekt ist, runtergebrochen ist, je höher dein Einkommen ist, desto höher ist im Zweifel auch dein CO2-Fußabdruck. Und das ist ja das Absurde. Und da, denke ich, brauchen wir definitiv eine Entkopplung. Ich glaube aber, diese Grundfrage von wer darf Klimaschützerin oder Klimaschützer sein und wer nicht, ist in dem Sinne etwas absurde. Jeder von uns sollte Klimaschützer sein. Und das fängt natürlich im Privaten an, aber darf da auf gar keinen Fall aufhören.
Und wenn man sagt, wir wollen das Ganze ja politisch und strukturell diskutieren und eben losgelöst von dem persönlichen Verhalten, wäre es dann eine legitime Forderung zu sagen, die Politik sollte Fliegen einfach verbieten, zumindest mal Inlandsfliegen und Auslandsflüge limitieren? Jeder hat das Recht auf, was weiß ich, 2, 5, 6, wie auch immer. Also ist die Politik aus Ihrer Sicht gefragt, da auch ganz klare Grenzen zu setzen, innerhalb derer sich dann der Einzelne verhalten kann?
Ja, in irgendeiner Form werden wir den Flugverkehr einschneiden müssen. Ich glaube aber auch, wir müssen uns ein bisschen darauf besinnen, was die großen Emissionsquellen sind. Und das ist ja im Kontext von Fliegen, ich glaube, zwischen 2 und 5% der globalen Emissionen, das ist natürlich ein Anteil. Daran hängen wir uns, glaube ich, auch gerade sehr auf, weil das irgendwie eine sehr bildliche Geschichte ist und wir alle sind da irgendwie, hängen da so ein bisschen mit drin. Ich würde uns aber auch ermutigen, uns davon ein bisschen loszulösen und andere große Emissionsquellen anzugehen, die im Zweifel viel schlimmer sind für den Planeten gerade, wenn wir zum Beispiel von der Energieerzeugung sprechen.
Letzter Satz zum Fliegen noch. Es gibt ja eine Tendenz, auch wieder in dem berühmten grün-alternativen Milieu, dass man CO2-neutral fliegt. Also dass man, wenn man einen Flug bucht, schon gleich Aufforstung oder Ähnliches unterstützt. Manche sagen, das ist so eine Art Ablasshandel, wie es früher die katholische Kirche gemacht hat. Also ich mache weiter das, was dem Planeten schadet, aber ich mache es mit einem guten Gewissen, weil ich ja auf der anderen Seite was Gutes tue.
Ja, das tue ich auch öfter. Natürlich, ich kompensiere auch die Flüge, die ich nicht vermeiden kann. Ja, wir leben in einer wahnsinnig vernetzten, globalisierten Welt und manchmal lässt es sich nicht wirklich vermeiden, zu fliegen. Und wenn man es nicht vermeiden kann, dann ist auf jeden Fall eine Kompensation das Mindeste, was man tun kann. Also lieber so rum als gar nicht.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, gerade wenn man so etwas machen wollen würde, wie zum Beispiel Fliegen gesetzlich limitieren, dass man dafür in einer Demokratie niemals die notwendigen Mehrheiten bekommen würde. Dementsprechend gibt es durchaus Umweltaktivisten, Klimaaktivisten, die sagen, wir brauchen letztendlich eine andere Regierungsform, um so extreme Maßnahmen durchzusetzen. Stichwort Ökodiktatur, Stichwort China. Zentrale Macht, schnell durchsetzbar Dinge, ein möglicher Ansatz.
Also inwieweit Kapitalismus und Demokratie in ihre Grenzen kommen, wenn es um schnellen Klimaschutz geht, ist natürlich eine spannende Debatte. Ich denke nicht, dass sich irgendein demokratisches Land an der Art und Weise, wie China gerade Klimaschutz durchsetzt, ein Beispiel nehmen sollte. Zumindest nicht auf der Ebene, wenn wir von Menschenrechten sprechen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen und Transparenz und Mitbestimmung. Und gleichzeitig braucht es irgendwo natürlich eine Debatte darüber, wie geht eigentlich Klimaschutz in dem Tempo, in dem wir das brauchen, in einer Demokratie? Und ich glaube, auch da müssen wir über den Tellerrand gucken, outside the box denken und feststellen, dass wir in einer Krise sind, die es, wie gesagt, noch nie so gegeben hat und wir deswegen Maßnahmen und Prozesse brauchen, die es auch vielleicht so noch nie gegeben hat.
Eine Maßnahme, die die Bundesregierung gerade diskutiert, kontrovers diskutiert, ist ein Klimaschutzgesetz, was die Bundesumweltministerin gerade vorgelegt hat. Und da würde erstmals gesetzlich vorgeschrieben, welche verschiedenen Sektoren, verortet in verschiedenen Ministerien, Zielvorgaben bei der CO2-Reduzierung zu erfüllen hätten. Und wir würden auch dafür verantwortlich gemacht, dass das so funktioniert. Wie sie das dann erreichen, wäre offen. Ist das etwas, wo man sagen kann, hey holla, da macht doch die Politik tatsächlich mal ernst und geht über das Setzen von mehr oder weniger verbindlichen Zielen hinaus?
Ja, das ist sicherlich ein Anfang, was da Frau Schulze plant. Wir erleben ja aber auch, dass sie gegen ganz viele Wände da läuft, weil natürlich die Ministerien ja gerade auf der Fußmatte stehen und sich beschweren, wie sie es wagen würde, ihnen irgendwelche Emissionsvorschriften zu machen. Was Frau Schulze plant, ist sicherlich ein kleiner, zaghafter Anfang, natürlich nicht schnell und nicht ambitioniert genug, wie das in der deutschen Klimapolitik so üblich ist. Aber da wird sich zeigen, wenn das durchkommt, das Gesetz, wäre das vielleicht tatsächlich ein erster Schritt hin zu echtem Klimaschutz und echten Emissionsreduktionen in Deutschland.
Vielleicht muss es auch andere Hebel geben. Sie sind Geografiestudentin und Sie schreiben gerade Ihre Bachelorarbeit über Strategien für nachhaltige Finanzanlagen. Ist das vielleicht letztendlich ein Hebel, wenn man schaut, wie wird Geld investiert, wo wird Geld investiert, was für eine klimarelevante Art des Wirtschaftens unterstütze ich da beispielsweise als Investor? Ein Hebel, der vielleicht sogar wirksamer ist als die Politik?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Wir vergessen oft in dieser Klimadebatte, dass die Politik ein Adressat unserer Aktivitäten sein muss, aber halt auch nur einer von vielen, denn die Macht der fossilen Brennstoffindustrie ist unglaublich. Da sitzen die stärksten Lobbyisten der Welt und sorgen dafür, dass unabhängig von irgendwelchen politischen Entscheidungen weiterhin Kohlekraftwerke gebaut werden oder Pipelines verlegt werden. Da müssen wir definitiv genauer hingucken, denn was wir erleben ist, dass trotz eines Paris-Abkommens und trotz einem überwältigen Konsens auf wissenschaftlicher und politischer Ebene, dass wir effektiven Klimaschutz vorantreiben müssen, praktisch unberührt davon Finanzinstitute, Kohle-, Öl- und Gasindustrien unterstützen und in diese Industrien investieren. Und was wir brauchen, ist natürlich da einen sehr kritischen Blick, ja.
Ja, da tut sich ja auch einiges. Was ich sehr spannend finde, ein Schweizer Rohstoffkonzern, der viel mit fossiler Brennenergie zu tun hat, Glencore, hat sich jetzt auf die Pariser Klimaziele verpflichtet. Und zwar auf Druck einer Investorengruppe, hinter den 400 Investoren stehen Billionen, die die im Portfolio haben. 31 Billionen sind es. Also müsste letztendlich, wenn man Lobbyarbeit machen will für Klimaschutz, dieser Weg mindestens genauso beschritten werden, wie der auf die Politik Druck zu machen?
passiert ja aber auch schon. Also die Divestment-Bewegung, die seit mehreren Jahren sehr erfolgreich Institutionen, Großinstitutionen dazu bringt, ihr Geld nachhaltig anzulegen und aus Kohle, Öl und Gas zu deinvestieren, kurz Divestment, das funktioniert sehr erfolgreich. Und das hat nicht nur einen finanziellen Effekt, also der ist relativ gering im Vergleich zu dem moralischen Effekt, weil was diese Bewegungen schaffen, ist eine ganz bewusste Stigmatisierung der Kohle-, Öl- und Gasindustrien. Und das ist sehr wichtig, dass wir anfangen, von dieser Selbstverständlichkeit als Kohle-, Öl- und Gasindustrien als ein Teil der irgendwie der legitimierten Industrie wegzukommen.
Anderer Punkt wäre vielleicht mindestens genauso wichtig wie die Stigmatisierung, von der Sie sprechen, dass ehrliche Preise aufgerufen werden. Dass also das, was an Ressourcenverbrauch, was an Klimaschädigung in Investitionen in der Wirtschaft mitläuft, den Preis bekommt. Dann würden wir nämlich möglicherweise auch nicht mehr darüber reden, ob sich Klimaschutz, Nachhaltigkeit lohnt. Also ein marktwirtschaftliches Instrument.
Ja, wenn wir die Klimakrise im Kapitalismus angehen wollen, dann braucht es sicherlich sowas. Es gibt ja auch schon Ansätze. Der große Haken an diesen marktwirtschaftlichen Instrumenten ist ja mehr, dass es zu viele gerade gibt, die schlecht vernetzt sind und einen zu geringen CO2-Preis ansetzen. Da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Potenzial drin. Was ja eine ganz wichtige Grundfrage angeht, nämlich wer zahlt denn eigentlich für die Klimazerstörung? Und gerade jetzt tun ja Menschen wie zum Beispiel auch Herr Altmaier so, der sich über das deutsche Wirtschaftswachstum freut, auch im Gespräch so, als gäbe es de facto keinen Preis dafür, was wir gerade mit der deutschen Wirtschaft oder mit der internationalen Wirtschaft leisten können. Und diesen Preis gibt es ja. Es gibt diese riesen lange Rechnung an externen Kosten, die gerade massiv auf den globalen Süden ausgelagert werden, aber halt auch auf den Planeten, auf die Ökosysteme und auf junge und zukünftige Generationen.
Problem ist nur, dass die, die diese Kosten verursachen, bisher nicht dafür zahlen.
Genau, und indem man diese Kosten einpreisen würde, würde man sicherlich einen wichtigen Schritt gehen.
Hat Ihnen der französische Präsident Macron auch von den grünen französischen Staatsanleihen, die aufgelegt werden sollen, erzählt? Also auch da die Frage, wenn es sowas gäbe, wäre es sinnvoll aus Ihrer Sicht, aber auch, wie wirksam kann das sein? Oder ist das nicht ein weiteres grünes Mäntelchen? Schaut her, wir tun doch tatsächlich etwas für die Nachhaltigkeit.
Darüber dann nicht gesprochen. Herr Macron hat allerdings sehr viel die Gelbwesten in Frankreich thematisiert. Er macht ja gerade im Endeffekt die Erfahrung, die wahrscheinlich noch viele Staaten erleben werden. Was passiert, wenn Klimaschutz nicht gerecht ist oder nicht sozialverträglich gestaltet wird? Und er stellt, glaube ich, gerade als einer der ersten fest, wie groß eigentlich die Herausforderung ist, die auf alle Staaten der Welt zukommen wird. Nämlich, wie funktioniert eigentlich politischer Klimaschutz?
Und das heißt aber eben auch, anknüpfend an die Erfahrung von Macron, dass man Klimaschutz auch mit der sozialen Frage verbinden muss, was wieder auf das zurückgeht, was vorhin schon thematisiert wurde.
Genau.
Also ohne die sozialen Folgeschäden, zum Beispiel von Einpreisung, von Steuererhöhungen, von CO2-Abgaben, kann man das Ganze nicht diskutieren.
Absolut nicht. Und das gilt auf nationaler Ebene genauso wie auf internationaler Ebene. Wir reichen Länder im Norden sind die Ersten, die anfangen müssen, massivst Emissionen zu reduzieren und dann dem globalen Süden und gerade den Least Developed Countries ganz, ganz stark unter die Arme greifen müssen, um dort dafür zu sorgen, dass Länder entwickeln können, dass Wirtschaften aufgebaut werden können, die so CO2-neutral wie möglich sind.
Ihr Berufsziel nach all dem, was Sie jetzt in diesen Wochen und Monaten erleben, ich weiß nicht, Sie studieren Geografie, also wollen Sie damit was anfangen? Wollen Sie grüne Anlagenberaterin werden, aufgehängt an Ihrem Bachelor-Thema? Wollen Sie vielleicht sogar in die Politik gehen? Was geht da in Ihnen vor?
Also gerade erlebe ich zumindest, dass ganz viel Gestaltungsmacht auf den Straßen und in der Gesellschaft ist und nicht notwendigerweise nur in den Parlamenten. Das heißt, die letzten Wochen haben mich definitiv nicht näher an ein politisches Amt gebracht. Das steht gerade nicht auf der Agenda. Ich glaube, in irgendeiner Form werde ich mich wohl noch sehr, sehr lange mit der Klimakrise beschäftigen. In welchem beruflichen Kontext, weiß ich nicht.
Luisa Neubauer, herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war Tacheles mit einer der Initiatorinnen der Schülerstreiks Fridays for Future für eine wirksame Klimapolitik. Sie finden Tacheles im Internet auf den Seiten von Deutschlandfunk Kultur und auch mobil mit der DLF Audiothek App. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Feature. Im Mittelpunkt der Journalist Kevin Braddock und seine Wege, mit Depressionen und Selbstmordgedanken fertig zu werden.